Okay, Lukas 5, Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber, die waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon, also dem Petrus, gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Jesus hat angefangen mit der Öffentlichkeitsarbeit, wenn du so willst. Ist ziemlich schnell bekannt geworden, berühmt, und alle haben letzte Woche gesehen, alle kommen wie die Motten zum Licht. So, ne, die ganzen Massen belagern ihn. So, und aber nicht nur, um geheilt zu werden und Wunder zu sehen, sondern, so wie es hier im Vers 1 steht, so, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Ne? Wir haben schon gesehen, dass Jesus in Synagogen gelehrt hatte zum Sabbat und dass die Menschen verwundert sind darüber, mit welcher Vollmacht und Autorität er spricht, was er da für eine Lehre hat. So, und ist was ganz anderes als die Lehre und die Predigten der Schriftgelehrten und Pharisäer. So persönlich und so echt und so nah und so lebendig, so ja, wohltuend und berührend für die Seele. Nicht geschrieben für die Religion und den Tempel Gottes, sondern gepredigt für das Volk, für die Menschen. Das ist auch das, was er bei den Pharisäern und Schriftgelehrten von den eigentlichen Leuchten damals in der Dunkelheit, den eigentlichen Sprachrohren Gottes, immer bemängelt hat. Ihr lebt nur für das, was ihr erschaffen habt, aber nicht für die Schöpfung. Das war auch das Problem, warum sie Jesus, obwohl sie erkannt haben, und das steht mehrmals, dass sie wussten, dass er der Messias ist, aber sie haben ihn trotzdem bewusst abgelehnt, weil er nicht gekommen ist zum Erhalt ihrer Schöpfung. Da müssen wir auch gefeit sein. Ich kann da niemanden richten. Ich habe das früher gemacht, mach's auch jetzt teilweise noch, ne, dass ich komme und durch die Christenheit gucke und richte, weil ich ja meine Doktrinen und Gesetze und Regeln und Auslegungen habe, von denen ich überzeugt bin. Muss ich ja sein, sonst könnte ich sie nicht lernen. Ne? Ist auch nicht falsch, weil ich denke, dass auch ich einen Geist Gottes habe und von ihm gelehrt worden bin, aber halt nur für die Aufgabe, die ich halt habe. Ne? Und wir müssen halt aufpassen, weil diese Nächstenliebe, diese Liebe der Brüder und der Menschen, bringt uns manchmal zum Punkt, wo wir wirklich einen Kompromiss machen müssen mit unseren Überzeugungen, um wirklich den Willen Gottes zu tun, ne? Damit wirklich die Liebe wachsen kann. Für mich ist es nicht einfach. Aber egal, wo du hingehst, in welche Gemeinschaft oder so, wenn das Wort Gottes dort lebendig gelehrt wird und dort ist und präsent ist und vom Heiligen Geist berührt wird, so, dann ist es gesund und gut, ne? Die Menschen brauchen genau das. Meine Kinder haben mich gestern, nee, vorgestern gefragt, weil die haben irgendein neues Lied in der Schule gelernt, so anfängt wie mit Johannes irgendwie, ich bin das Brot und das Brot das war und was auch immer, ne? Ich kann es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ist egal. Und die dann, was denn für ein Brot? Und ich so, naja, das ist Jesus. Ne? Das verstehe ich nicht. Und ich dann so im Inneren so, ich auch nicht. Habe ich drumherum geredet, und gestern sonnabends mache ich Geschichte. Und die dürfen sich immer so sechs, sieben Wörter ausdenken, jeder, und dann muss ich daraus eine Geschichte bauen. Ne? Aus den Lieblingscharakteren, die sie halt haben. Und da kam das halt auch dann drin vor, und da habe ich es dann verstanden. Ne? Und dieses Wort ist einfach, das wir bekommen haben, dieses bisschen Gerechtigkeit, das wir in unseren Händen halten. Ich meine, es wirkt halt wie ein Buch und es wirkt auch irgendwie tot, interessant vielleicht oder so, aber ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich eine Bibel bekommen und bevor ich mich bekehrt habe, habe ich da drin gelesen und dachte, Ja, erste Mose war interessant, zweite auch. Beim dritten habe ich es dann zugelassen, ne? Und dachte, nee, so, das bringt mir nichts. Und dann habe ich mich bekehrt und ich habe drin gelesen, es war lebendig gemacht durch den Heiligen Geist und es hat satt gemacht. Es hat Bereiche in mir im Inneren satt gemacht, so die ich vorher, wo ich vorher nur Hunger hatte. Und so sind auch die Menschen hier, ganz normale Menschen wie du und ich. Jeder Mensch da draußen so. Und wir müssen halt gucken und erkennen, so, dass die Menschen Hunger haben. Und gerade wenn du christlich aufgewachsen bist und dann in so einer, ich sag mal, typischen christlichen Gemeinschaft groß geworden bist, ne, so, wo immer alles sauber und gerade ist und es dir so vorkommt, als ob jeder in die gleiche Presse gegangen ist, ne, so, und fällt es dir schwer, dann mit den Menschen, mit den Gottlosen klarzukommen, ne? Das muss man lernen, so die Furcht da zu verlieren und Liebe zu kriegen für seinen Nächsten, dass man nicht wie der Pharisäer und der Schriftgelehrte, der vorbeigeht und den Menschen da verprügelt sieht so und sagt so, na, so ein Dreck, gottlos. So, ne? Und noch einen Schritt weiter weg geht, so, um sich gar nicht unrein zu machen, so, sondern um zu gucken, so, und das ist unsere Aufgabe, deswegen sind wir da, deswegen hat Gott uns erreicht. Ja. Wir sind da nicht, um Menschen zu fürchten, sondern um Gott zu fürchten und den Menschen das Beste zu geben. Und das ist ein Herz, das wir bekommen. Ich kenne viele nette Menschen, die sich von klein auf um Menschen mühen und so, sehr emotionale Menschen, das ist wunderbar, aber trotzdem ist es nicht die gleiche Not, die der Heilige Geist uns gibt für die Menschen, weil du kannst Menschen einkleiden und satt machen, ihnen einen Job geben und Zukunftsperspektive, sein Leben in Ordnung bringen, ihnen irgendwie helfen, Sinn zu kriegen wieder in seinem Leben und sonst irgendwas. Du kannst dich kümmern und mühen, dass der Mensch sauber lebt und wieder fröhlich und Hobby hat und keine Ahnung, familienfähig wird und er wird trotzdem hungrig sein. Ja. Und sobald du aus seinem Leben gehst, so, wird er wieder in diesen Hunger verfallen und versuchen zu füllen. Ja. Unsere Seele, die schreit zu Gott, ob wir nur Gott hassen oder Gott lieben, ob wir Gott suchen oder total blind durch die Welt latschen. So, die Seele schreit nach Gott. Weil ohne Gott ist unsere Existenz sinnlos. Ja. Und dann fängst du an, Gottes Wort zu nehmen und das, was er sagt und das, was er denkt. Und das Wort räumt erstmal nicht nur deine Gedanken auf und macht sauber in deinem Herzen, sondern diese Gerechtigkeit, diese Ehrlichkeit, diese Liebe und diese wahre Wahrheit, die bringt doch deine Seele zu einem Punkt, wo sie stiller und stiller wird und mehr vertrauen kann in diesen Schöpfer. Ja. Lass dich frei machen, wenn du hungrig bist und nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich bin zufrieden mit Gott und mit dem, was ich bin, verbring mehr Zeit in seinem Wort. Es ist heilsam, es ist eine Waschung, sagt Paulus. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das uns drinne trennt zwischen richtig und falsch, gut und böse, schlecht. Ne? Die Menschen sind hier und sie hören andere Worte. Das, was sie hören, ist ein neues Evangelium, eine neue, gute Botschaft. Ein Wort, das sagt, Jahwe, der Schöpfer, der kennt dich, der liebt dich und der wird alles geben, damit du endlich bei ihm sein kannst im Frieden. Ne? Die Menschen sind hungrig danach und auch wir sind's. Und Jesus kommt und die Masse wird zu viel und sie drängen richtig, steht hier, um zu hören, um ihn zu sehen, um geheilt zu werden. Und Jesus macht das, was er in solchen Situationen immer macht, er flüchtet und sucht sich einsame Orte. Werden wir heute nochmal lesen. Ja. Und er kommt vorbei an diesem See, wo er öfters lang geht, und da sind halt diese zwei Boote. Und Lukas ist nicht chronologisch, habe ich schon mehrmals gesagt. Wenn du andere Evangelium guckst, ist Andreas und zum Beispiel in Matthäus steht das, dass hier nicht nur Simon in dem Boot sitzt, sondern auch Andreas, sein Bruder. Und Andreas, kannst du Johannes nachlesen, war zu der Zeit, er war schon Jünger von Johannes dem Täufer. Also der hat schon den Messias gesucht und erwartet, ne? Wurde gelehrt. Andreas und noch ein anderer Jünger, steht da nicht drin von Johannes der Täufer, wer es war, stehen da halt so und Johannes der Täufer sagt so, ey, guck mal hier, das ist das Lamm Gottes. Ne? Da geht Jesus gerade vorbei. Und Andreas so rennt los zu seinem Bruder Petrus und sagt so, hey Petrus, ich habe den Messias gesehen, komm mit. Und Petrus kommt und guckt ihn sich an, das war ein Jahr schon bevor Jesus hier an diesen See kommt und sie dann beruft. Ne? Und auch Petrus kommt zum Glauben. gemacht und jetzt ist es soweit, was die zwei haben angenommen, dass das für sich angenommen, das ist der Messias. Ich glaube an Christus. Ja. Aber Christus schickt sie wieder weg in die Welt zum Arbeiten, in ihre natürliche Umgebung, unter den natürlichen Leuten, die sie sind. Er nimmt sie dort nicht mit. Warum? Weil es noch nicht Zeit war. Ja, und so kommt Christus auch in unsere Leben. Und am Freitag war jemand mir völlig Fremdes hier im Café und hat gesagt, ja, ich bin nur zu einer Tagung oder einem Treffen irgendwas hier, vier Studenten da. Bin eigentlich nicht aus Görlitz, aber ich sollte Bescheid sagen von dem Thomas. Das ist so ein Drogenfreak gewesen, der war irgendwann mal total verpeilt und auf Drogen hier und du hast ihm von Jesus erzählt und ich sollte sagen, der ist jetzt, hat sich bekehrt und sagt schöne Grüße. So, ne, und wo ich dann dachte, Hammer, so, und dafür habe ich am Donnerstag gebetet, mit Dave, dass Gott mal zeigt, so, dass es was bringt, was wir hier tun. Ne? Weil ich kann nicht erzählen, wie viel, und ihr kennt das auch, wie viel Menschen man schon von Christus erzählt hat, aber dann gehen sie weiter. Ne? Und du denkst so, so. Ne, und so ist es halt mit vielen Menschen so. Wir kommen, weil wir sind stellvertretend für Christus auf der Welt, sagt Gottes Wort. Und wir sind jetzt das Sprachrohr Gottes. Wir sind die Propheten, wenn du so willst, die Priester, die den Gottesdienst laut machen, die Gott laut machen und sichtbar und hörbar und zum Riechen. Ne? Wir sind die, die Lobpreis und die Wahrheit verkünden. Niemand anderes macht das. Außer vielleicht in speziellen Fällen, wo keine Priester sind. Dann kommt Gott auch in Träumen, so wie bei manchen Türken oder sonst was. Ne? Aber in Gottes großen Plan sind wir die, die Gott laut machen. Ja. Wandelnde kleine Mini-Jesusse vielleicht. In unperfekter Form. Und es ist einfach schön zu sehen, so wie Menschen kommen und dann sich bekehren. Ne? Und wenn ich das bei mir sehe, dann war das genauso. Gott ist mir mehrmals auf unterschiedliche Arten begegnet, bevor ich mich entschieden habe für ihn. Und ich habe schon geglaubt. Ne? Ich weiß mal, einmal kam er mit dieser Postkarte halt, ne? Die dabei einer Verwandten war. Habe ich auch schon erzählt, aber ihr habt es noch nicht gehört. Ne? Aber auf meiner großen Reise dann, ich hatte die Bibel schon, aber die habe ich dann liegen lassen. Hab meinen Job geschmissen, hab meinen Rucksack genommen und bin losmarschiert, um meinen letzten Traum zu erfüllen, ne? Um im Matro zu sitzen mit den großen Künstlern. Auf meinem Weg dorthin bin ich in Belgien vorbei und da habe ich Verwandte und Bekannte. Und das war so eine alte Frau, die ist schon tot, aber gottesfürchtig. Und bin da den letzten Rest nach Belgien mit dem Auto gefahren, der hat mich an so eine kleine Kapelle abgesetzt. Und ich gehe da rein, es war winziger als hier, der Raum. Ne? Hab da meine Gitarre gejammt und irgendwas gesungen und so, weil es war schön ruhig, niemand war da. Bin dann wieder raus und da waren Schnitzereien um diese kleine Kapelle, Jesus sein Leidensweg. Ne? Und ich habe mir diesen Jesus anguckt und dieses Gesicht hat mich echt durchdrungen, so bis ins tiefste Mark und erschüttert irgendwie. Aber ich dachte mir dann, na gut, so ein krass. Ne? Bin dann weitergelaufen und die Frau Elisabeth hat dann zu mir gesagt, so hey, du wohnst 3 Tage bei mir, erst dann darfst du weitergehen. Ich habe die Nacht davor im Wald geschlafen, ich hatte 12 Zecken am Körper, ich hatte Hunger und kein Geld, und ich dachte einfach nur, ja, gerne. Das Erste, was ich getan habe, war auf Toilette zu gehen. Ich habe es dann verstopft, leider. Das wolltet ihr jetzt vielleicht nicht wissen, aber es war echt schrecklich. Habe ich noch nie erlebt, sowas. Ne? Also ich bin kein Naturmensch. Ich habe nur immer davon geträumt, einer zu sein. Aber jedenfalls war ich dann da und wir saßen am Esstisch und überall waren diese Figuren von dem verstorbenen Mann, großer Petrus und keine Ahnung, Kreuze und irgendwelche, was weiß ich denn, ne, Reliquien oder so. Und auf dem Kamin war diese eine Postkarte mit so einem typischen deutschen Jesus, ne, blonde Haare, blaue Augen, und saß da und guckte mich an mit seinem Heiligenschein, Frühstück, Mittag und Abendbrot, musste ich ihn angucken und der hat mich angeguckt. Ich meine, ich bin überhaupt kein Fan von sowas, ne? Aber irgendwie hat es Gott benutzt. Irgendwie konnte ich nicht wegsehen und irgendwie wusste ich, dass das Jesus ist, klar. Kennst du aus dem Fernsehen, aber irgendwie hat es was in mir gemacht. Ne? Nach 3 Tagen hat es mich losgeschickt, und den Rest erzähle ich später. Aber Gott hat mich vorbereitet, mich wurde zurückgeschickt und dann habe ich das Wort bekommen. Ne? Und, aber ich war schon vorbereitet. Irgendwie hat der Jesus schon, war schon da. Ne? Jetzt muss ich nur noch wissen, was er denkt und was er will von mir überhaupt. Ne? Und so ist es hier, egal was wir tun, es dient dem Guten, sagt das Wort und das stimmt. Ja. Und hier sind Fischer jetzt und die kommen gerade vom Fischen zurück und machen ihre Netze sauber und flicken da, wo was gerissen ist. Damals war es so, oder die sind mit Netzen rausgegangen, das hieß, wenn es dunkel wurde, kamen die Fische hoch. So, und dann hat man die Netze ausgelegt so, und gewartet und dann hat man sie eingeholt und dann musste man nehmen, was halt da ist. In der Nacht war nichts da. Außer nasses, dreckiges Netz und eine Menge Arbeit umsonst. Ne? War ein gefährlicher Job da draußen. So ein, gerade ein See von Genezareth ging es ruckzuck und auf einmal war ein Sturm da. Das siehst du mehrmals. Ne? War 210 Kilometer unter, ach, ist auch egal, so ein jedenfalls großer See war es und vom Klima her echt krass dort. So, ne? Und die Männer sind müde von der nächtlichen Arbeit und sitzen da und machen fertig, dass sie endlich nach Hause ins Bett können und was essen. Und Jesus kommt dann und sagt so, Petrus, ja, so ein, los, fahr mal raus. Ja, so. Jesus kommt in sein Leben zum zweiten, aber er wusste ja, das ist Jesus und er hat sich schon bekehrt zu ihm. Und sagt so, okay, dann, obwohl ich vielleicht persönlich was anderes will, so ein, klar, fahr ich nochmal mit dir raus. Und dann kommt die ganze Masse von Menschen da noch an so, ne, und steht da und Jesus fängt an zu predigen. Ja. Als er aber zu Vers 4 zu reden aufgehört hatte, da sprach er zu Simon, zum Petrus, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang herunter. Das ist total unlogisch. Ich meine, Petrus war hier... Andreas war da, dann kommt unten noch ein zweites Boot, Jakobus und Johannes, die kennen wir auch Jünger, ne, erfahrene Fischer, die kennen sich da echt aus. Ne. Und am Tag, wenn es Licht ist, da rauszufahren auf den See und Netze auszuwerfen, ist absolut Nonsens. Weil die Fische sind, wenn es hell wird, oben viel tiefer, so weit kommen die Netze nicht. Ne. Aber Jesus kommt genau da in dem Moment und will sehen, bist du gehorsam oder nicht. Und das fordert er auch zu uns. Manchmal ist es total unlogisch, was Gott fordert. Manchmal geht es über unsere Grenzen hinaus und doch macht es Sinn. Ja. Warum? Weil Gott es will. Und er vielleicht ein Wunder tun muss. Und hier ist echt ein Wunder nötig, wenn da Fische reingehen. Ja. Und Christus kommt und sagt so, fahr doch mal raus. Ich kann mir richtig das Gesicht vorstellen, jedenfalls bin ich da, mich als Petrus vorstellen, ne? Ich meine, ich habe die ganze Nacht geackert, dann kommen noch fremde Leute und latschen hier über meine frisch sauber gemachten Netze und dann ist da Jesus und ich fahre nochmal raus, was bestimmt genial ist, aber dann kommt Jesus und sagt so, jetzt sammelt die Netze wieder ein und dann geht's nochmal raus. Ne? So Doppelschicht. So ein, ich würde sagen, oh, nee, echt nicht. Machen wir heute Abend. So ein, erstmal ein kurzes Picknick, in Ordnung. So ein, der fährt raus. Vers 5, und antwortete und sprach zum Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, da fingen sie eine große Menge Fisch und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, Jakobus und Johannes, auch Brüder, und... Da fingen sie eine große Menge Fische, nicht so ganz reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten und sie kamen. Und sie füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Mehr geht nicht. Als aber Simon Petrus das sah, da fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach, Herr, geh von mir weg. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich finde, Petrus hat echt ein tolles Herz. Ich mag den total. Ne? Ist einfach, keine Ahnung, obwohl er klug ist irgendwie, ist er trotzdem ein Trottel. So, ne? Erst tun, dann denken. Erst reden, dann denken. So ein, ich bin eifrig und mach's einfach. Egal, was für Konsequenzen es hat. Ich bin der mutigste der Welt, ziemlich aufgeblasen, selbst überzeugt von sich so, und im Endeffekt ist er total am Heulen und am Flennen wie ein Mädchen, so, weil er es doch nicht geschafft hat. Aber was er wirklich hat und wo ich wirklich sagen kann, das sind heilige Kochonis, das ist Vertrauen und Gehorsam. Diese Liebe zu Gott, wo er sagt, egal was kommt, ich gehöre dir, dieses Herz, das kein Problem damit hat, Buße zu tun oder sich zu demütigen oder echt und ehrlich zu sein. Ist ein tolles Herz. Niemand, der sich verstellen muss oder sich verstellt oder versucht, sich schön zu reden oder sonst irgendwas, sondern ein Mann, der halt nimmt, wie es ist. So kommt auch hier und er sieht diese Wunde und er sieht Jesus in seinem Boot, der Messias. Was für eine Ehre, und der guckt und der fällt einfach auf die Knie und sagt, ja, hau ab, ich bin nicht würdig, geh. Und ich halte das nicht aus, diese Präsenz von dir. Und dann sehe ich uns manchmal an, uns Christen, und ich denke das ist eine Gottesfurcht, die wirklich fehlt. Ne? Oft. Weil wir kommen und wir dürfen das aber wir kommen halt oft so mit diesem, Jesus, du bist mein Papa und du bist mein Freund, Gott. Ne? Und wenn du willst, kannst du was machen. Und ich liebe dich und du hast mich lieb. Ne? Und ich möchte alles lieb haben. Und du kommst vielleicht auch in Sünde und dann gehst du auf die Knie und tust Buße und vielleicht beheulst du dich und so. Und dir zerbricht das Herz und du fühlst dich beschämt und dreckig und schuldig und sagst, Herr, ich bin so schwach und so ein Sünder. Ich habe überhaupt nicht das Recht, mit dir zu reden. Ne? Aber trotzdem stehst du auf und tust das Gleiche nochmal. Ja. Und bedauerst und beheulst dich noch mehr und sagst, ach, ich bin so schwach und ich werde das nie überwinden, das Fleisch ist einfach viel zu groß für mich. Ne, wir sind halt sehr weich geworden, finde ich, manchmal. Ne? Und das zeigt einfach nur, dass Gottesfurcht fehlt, Reife. Ne? Zu Christus zu kommen im Gebet auch mit Ehrfurcht ist ein Schatz und ist echt wichtig. Weil er ist viel mehr als einfach nur unser Freund, unser Papa und unser Lamm, ne? Sondern er ist dieser Gott, dieser Schöpfer, dieses Wort, aus dem alles ist und ohne ihn wäre nichts. Er war von Anfang an da, ne? Und das ist Christus. Der, vor dem jedes Knie sich beugen wird, egal wie groß der hier war oder wie klein. Und manchmal, es ist ziemlich gesund, wenn man auch mit dieser gesunden Furcht vor Gott kommt und lebt. Das ist eine Ehrfurcht, die einen dazu bringt, die Dinge auch ernst zu nehmen, die Gott sagt und fordert. Und natürlich liebe ich es, zu meinem Gott zu kommen und zu wissen, ich darf ihm so nah sein. Ich darf sein, wie ich bin. Ich darf zum Thron der Gnade kommen. Ich bin geliebt. Ich bin ein Kind in seinen Augen. Und er ist mein Vater. Nicht nur das, er ist mein Papa. Der, bei dem ich mich ankuscheln kann, bei dem ich gern bin. Er ist mein Freund und steht für mich da als Fürsprecher. Und ist die Vergebung meiner Sünde und meiner Schuld. Ein Gebetsleben wird erst dann wirklich mächtig und kräftig, wenn man zur Reife kommt und auch diese Autorität und diese Kraft annimmt, die Gott halt hat und geben möchte. Ne? Auch da ist ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wir Menschen werden, auch wir Christen, die es noch so ernst und eifrig sind, kommen an einen Punkt, wo wir unzufrieden werden mit Gott und mit uns und mit dem Glauben. Und mit dem Geistlichen, auch die geistlichen Errungenschaften, die wir haben und das Wissen, befriedigt uns nicht mehr, macht uns nicht mehr satt. Ne? Es muss dann was passieren, und zwar der Punkt, wo man annimmt und einfach tut. Deswegen konnte Paulus so krass auch benutzt werden, Petrus, der hat das angenommen von Natur aus schon. Du bist allmächtig und dir ist alles möglich und ich bin einfach nur ein Wurm. Ja. Und doch willst du mir so nah sein und gibst mir einen Namen und gibst mir Wert. Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, gegen diesen Fischzug, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes. Die Söhne des Zadäus, die Simons Teilhaber waren, also die hatten anscheinend ein Geschäft zusammen. Ne? So ein, die Söhne des Zadäus, die Simons Teilhaber waren, und Jesus sprach zu Simon: Ja, fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ihr sollt jetzt Menschenfischer heißen, sagte in Markus oder Matthäus. Und das ist echt krass so, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, du musst halt überlegen, zu dieser Art von Fischerei, das ist ja nicht mit einer Angel, ne? Ich glaube, wir machen uns echt oft zu viel Stress, um Gott zu dienen oder das Evangelium zu verteilen oder Menschen zu Christus zu bringen. Ich glaube, wir laufen schnell Gefahr, dass wir denken, ja, das muss an mir liegen, ich muss da was bringen. Aber wenn du überlegst, was machen die denn? Die sorgen dafür, dass das Netz ganz ist und sauber ist, und die bringen dieses Netz vorbereitet auf den See, und da in der Dunkelheit schmeißen dieses Netz dann in der Dunkelheit in den dunklen See rein ins Wasser, und dann warten sie. Und irgendwann zur richtigen Zeit fahren sie das Netz ein, und das, was sie gefangen haben, was drinnen ist, das werfen sie ins Boot und gehen raus und ja, leben. Ne? Mehr tun sie nicht. Dann fangen sie wieder an, am Strand zu sitzen, das Netz zu reparieren und zu säubern, dann geht das Gleiche wieder weiter. Ne? Genauso wie Christus uns zu Menschenfischern gemacht hat und sagt: Ich habe euch geschickt raus in die Dunkelheit. Und das Netz, mit dem wir die Menschen fangen sollen, das ist das Wort, Gottes Wort, die Wahrheit, das Gute, das Evangelium, die gute Nachricht. Und ihr kommt raus in meinen Willen, ihr sitzt im Boot, so wie ich euch zusammenführe, und werft einfach nur die Wahrheit raus. Und im Endeffekt kann ich nicht bestimmen, welche Art von Fisch da ins Netz geht und wie viele und ob überhaupt, sondern das ist Gott, der die Fische dann schickt. Jesus hat es bewiesen, ja, dann schicke ich es halt bei Tag. Ne? Das gibt eine wunderbare Freiheit, Menschenfischer zu sein. Aber das, was wir tun müssen in unserem Privaten, ist das, was Jesus den Jüngern gesagt hat, als er hier Himmelfahrt. Ne? Ich komme zurück, und bis ich zurückkomme, mit Kraft, so lange bleibt zusammen als Gemeinde, als Koinonia, versammelt und verbringt Zeit im Wort, in der Lehre, im Abendmahl, darin, mich zu preisen, dass alles mein Werk ist und ich alles tue und ihr jederzeit diese Freiheit in mir habt, egal wer ihr seid. Ne? Im Gebet, kommt zu mir, und redet zu mir als lebendigen Gott. Ne? Und im Lobpreis. So werdet voller Dankbarkeit und erkennt doch, wie schön es ist, was ihr habt. Ja. Richtet eure Augen auf Gott, denn er hat es verdient, dass man ihn lobt. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Mensch die Schöpfung mehr preist als den Schöpfer. So mehr für die Schöpfung lebt als für den Schöpfer. Ja, das ist schade, weil eigentlich macht er doch alles. Ja. Und genauso sitzen wir da und wir werfen die Netze aus, und ich freue mich, echt, für mich war das ein Riesensegen zu hören, so, und das was bringt, Netz auszuwerfen, selbst wenn ich davon erschlappt und satt werde. Ja. Ist genau das gleiche wie bei dem anderen Beispiel, eine Berufsbezeichnung, die er seinen Jungen gibt, der Seemann. Was macht denn der Seemann, der Bauer? Okay, der bestellt das Feld, holt die Steine raus, bereitet den Boden vor, macht das Unkraut weg, vielleicht ein bisschen Kuhkacke drauf, kommt drauf an, und dann, was macht er dann? Dann nimmt er Samen, den hat nicht er gemacht, den hat er vielleicht gekauft, aber von ihm ist der Samen nicht, sondern nimmt das, was er hat, und schüttet es einfach nur aus, gleichmäßig. Und was macht er dann? Ja, dann macht er nicht eine Zauberformel und sagt so, und jetzt wachst du schnell, bum bum, sondern er wartet. Ja, und kann nur hoffen, dass Gott seine Ernte segnet und es reift, und kein Ungeziefer kommt oder zu viel Unkraut oder sonst was. Genug Regen fällt und die Sonne nicht zu heiß ist. Und wenn es reif ist, wo er nichts getan hat, so, dann kommt die Ernte. Ne? Und genau so sollen wir Christus verteilen. Wir sollen einfach bereit sein, und weil wir haben alles bekommen, was wir brauchen, um diesen geistlichen Dienst zu tun, sagt Gottes Wort. Wir haben schon alles. Das ist also eine Sache, wo ich mich nicht mehr ausstrecken muss, sondern die muss ich einfach in Angriff nehmen und dann benutzen. Und das ist das, wofür ich halt für mich beten muss und wir alle für uns, dass wir benutzen, was wir bekommen haben. Das ist der schwerste Teil im Ganzen. Fürcht dich nicht. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. In Matthäus 4 kannst du dann lesen, und sie verließen sogleich den Vater und die Angestellten dort, ne, die Tageslöhne oder keine Ahnung, wie die heißen, was echt heftig ist. Aber es ist, als ob Jesus dann eine Auszahlung gibt für alle die, die damit dranhängen, die Familien und so weiter. Ne? Ich meine, die haben so viel gefangen wie wahrscheinlich noch nie vorher. Wahrscheinlich zwei volle Boote, die fast kentern, ist wahrscheinlich echt genug Geld, um erstmal eine Weile zu leben. Ne? Und Jesus nimmt ihnen vier Söhne weg. Vier Arbeiter. Aber die Leute sitzen hier und sie sagen, ja, Herr, du rufst mich in den Dienst. Und tschüssen. Mach's gut, Papa. Wir sehen uns. Und wenn du ein Mensch bist, den Jesus besonders ruft, nämlich, das hat er nicht bei jedem Menschen gemacht, weil wir wissen, dass an einer Stelle steht, arbeite oder lebe Christus in Stille, ne? Mit einem stillen Leben. Manche von seinen Jüngern sind dazu berufen, Väter oder Mütter zu sein, Familie sauber und ordentlich zu erziehen und gesund. Ein ordentliches Vorbild auf Arbeit für Christus zu sein und bei ihren Verwandten und Nächsten. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber bei manchen halt von uns kommt Jesus ins Leben und sagt so, hey, dich will ich zu einem Menschenfischer machen. Oder du bist ein Seemann, geh raus. Du bist ein Hirte, weide meine Schafe. Ne? Und auch das kann ich nur empfehlen, dann rauszuspringen aus dem Boot, wo du gerade sitzt und dem Ort, wo du gerade bist, und wirklich zu folgen, gehorsam, weil es lohnt sich. Die Jünger durften durch ihren Gehorsam mehr erfahren und sehen und hören von Christus als manch andere. Und ich kann niemanden richten, der nur sonntags einmal zum Gottesdienst kommt und ansonsten sich nicht blicken lässt in der Gemeinde. Wahrscheinlich reicht das. Ich kann deswegen nicht sagen, das ist ein schlechter Christ oder ein fauler Christ. Weil das wäre Quatsch. Wie könnte ich sowas behaupten? Ne? Ich kenne andere, die sind hier die ganze Zeit. Warum? Weil ich sehe, dass Gott, dass sie das brauchen. Ne? Die werden vorbereitet für den Dienst, der kommt. Und da muss man mehr hören und mehr Gemeinschaft haben und mehr dienen, um zu lernen. Ne? Sondern wenn Gott dich als Freien berufen hat, hey, genieß dein Leben. Auch tu es in Christus. Und wenn Gott dich berufen hat als Sklave, hey, dann sei, schätze ich, echt glücklich. Denn der Kleinste wird der Größte sein im Himmel. Ja, du wirst eine Menge mehr von Christus erfahren und hören und sehen, als der, der in Freiheit leben darf und seine Träume und Wünsche leben darf. Das ist kein Fluch. Denn das, was Christus nimmt, ist nicht viel. Das, was er gibt dagegen, ist so viel, dass man es kaum tragen kann an Gutes. Ja. Eigentlich wollte ich den zweiten Teil heute noch machen. Da ist ein Mann, der ist ungehorsam. Und seine Früchte, aber das machen wir heute nicht mehr. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist zu uns mehrmals und dass du mehrmals Situationen geschafft hast, um uns zu retten und zu halten. Ja, und wir wollen auch nicht aufgeben bei denen, die so verloren scheinen und wo irgendwie es nicht so aussieht, als ob da jemals irgendwas Gutes passiert. Ja, und auch wir wollen in Demut vor dich kommen und wissen, wer wir sind und was wir sind. Ja, du hast uns allen so viel gegeben. Und oft erkenne ich einfach nicht, was ich habe, was ich zu geben habe auch, weil ich einfach zu sehr auf mich sehe und blind werde für das, was wirklich echt ist. Ja, aber doch hast du uns alle reich gemacht. Hast du uns alle zu Menschen gemacht, die zu geben haben, zu viel. Ja, bitte mach uns die Augen dafür auf, dass wir das erkennen, dass wir voll werden und dass ja auch unser Leben als Christ nicht sinnlos wird und langweilig. Ja, und Egal, ob du uns zu Freien oder zu Sklaven berufen hast, ja, wir wollen dich da drin haben. Dich da drin sehen. Ja. Dich hören, komm zu uns ins Boot. Und wenn du willst, dann sind wir bereit zu verlassen und zu geben. Ja. Ich will auch nie vergessen, so wer ich bin und dass ich eigentlich nicht würdig bin, irgendwie in deine Nähe zu kommen. Doch bin ich's jetzt. Dafür danke ich dir. Ich will nichts anderes mehr. Ich will da nie wieder zurück. Ja, du bist mein Segen. Und ich danke für dein Wort. Bitte mach es immer wieder lebendig und neu und frisch, sodass ja, es uns irgendwie auch reinigt und was Gutes bewirkt. Amen.
Ich nehme mal ein bisschen Zeit zum Beten.